mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Kommunikation und Meinungsbeeinflussung von Gerald A. Miller sowie Methoden der Erfassung sozialer Haltungen und Meinungen von Elisabeth Nölle-Neumann. 18% der Deutschen würden sofort eine Partei unter der Führung von Thilo Sarrazin wählen. So sehr befürworten sie seine Thesen und seine Argumentation. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Emnit hat dies so ergeben. Sah es in den ersten Tagen noch danach aus, Sarrazin habe für seine Äußerungen kaum Mitstreiter und bekomme nur Schelte, so titelte eine große deutsche Boulevardzeitung später: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Inzwischen haben sich auch all jene zu Wort gemeldet, die es richtig finden, was das Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank da ausgesprochen hat. Wie ändern sich Meinungen? Warum beharren die einen immer auf ihrem Standpunkt? Wann drehen die anderen ihr Mäntelchen nach dem Wind? Unser erster Vortrag aus dem Jahr 1967 befasst sich exakt mit solchen Phänomenen. Das von uns verlesene Manuskript hat Professor Gerald A. Miller aus East Lansing, Michigan, USA angefertigt. Miller ist seit 1993 verstorben und hat sich zeit seines Lebens mit Fragen rund um die Kommunikation befasst. 1961 wurde er an der Universität von Iowa promoviert und wirkte ab 1962 an der Michigan State University. 1966 erlangte er den Professorentitel. Wir bieten Ihnen nun sein Referat Kommunikation und Meinungsbeeinflussung.
Das Interesse des Menschen an meinungsbeeinflussender Kommunikation ist alt und tiefgreifend. Aristoteles betrachtete die Rhetorik, die er definierte als Fähigkeit, in allen vorkommenden Fällen die verfügbaren Mittel der Überzeugung zu beachten, als ein wesentliches Element menschlichen Umgangs im alten Griechenland. 2000 Jahre später, im Jahre 1966, leitete der angesehene Sozialpsychologe William McGuire ein Manuskript über Haltungen und Meinungen mit der Mutmaßung ein, dass das Gebiet des Wechsels von Einstellungen und Haltungen gegenwärtig das wichtigste Thema der sozialpsychologischen Forschung ist. Die Probleme der Meinungsbeeinflussung wurden sowohl wegen ihrer sozialen Bedeutung als auch wegen ihrer intellektuellen Reize niemals von den Gelehrten vernachlässigt. Meine Anmerkungen können also nur einen Bruchteil der Skala theoretischer, methodologischer und sozialer Probleme wiedergeben, denen die Forscher auf dem Gebiet der Kommunikation und Meinungsbeeinflussung heute nachgehen. Ich habe aus der neueren Literatur einige thematische Schwerpunkte herausgegriffen, die meiner Meinung nach für diesen Forschungsbereich gegenwärtig von zentraler Bedeutung sind. Der Aufbau dieses Vortrages gliedert sich wie folgt. Zuerst werde ich verschiedene Charakteristika der frühen sozialpsychologischen Forschung im Bereich der Kommunikation und Meinungsbeeinflussung behandeln und diese Charakteristika dann gegenwärtigen Forschungsarbeiten gegenüberstellen, vor allem um die Entwicklung und den heutigen Stand in diesem Bereich zu zeigen. Danach werde ich zwei der vielen wesentlichen Fragen untersuchen, von denen sich zeitgenössische Forscher herausgefordert sehen werden. Schließlich befasse ich mich mit zwei besonders wichtigen methodologischen Problemen. Das Ergebnis zeigt, so hoffe ich, ein verständliches und brauchbares Bild der gegenwärtigen Forschung auf dem Gebiet der Kommunikation und Meinungsbeeinflussung. Die Arbeiten des verstorbenen Karl Hovland und seiner Mitarbeiter waren zwar keine intellektuellen Neuschöpfungen, bedeuteten aber doch einen starken Impuls für die sozialpsychologische Erforschung der Meinungsbeeinflussung. Die meisten der frühen Untersuchungen Hovlands, die er in Büchern wie Experiments in Mass Communication und Communication and Persuasion beschreibt, wurden während des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach durchgeführt. Drei Eigenschaften seiner frühen Forschungsarbeiten sind für das hier behandelte Thema von besonderer Bedeutung. Erstens, das Zentralthema der meisten frühen Untersuchungen Hovlands war die zielgerichtete zwischenmenschliche Beeinflussung. Das heißt, die Untersuchungen wurden innerhalb eines Bezugssystems konzipiert, in welchem ein Kommunikator eine Mitteilung durch einen Kanal sendet mit dem Ziel, den oder die Rezipienten, Empfänger der Mitteilung, zu überreden. Wie wirken sich systematische Differenzen in den Variablen Kommunikator, Mitteilung, Kanal oder Rezipient auf den Erfolg der Meinungsbeeinflussung aus? Während zeitgenössische Forscher immer noch Antworten auf diese Frage suchen, haben sie ihr Blickfeld erweitert und zahlreiche andere Probleme einbezogen. So besteht zum Beispiel großes Interesse an dem Phänomen der reaktiven Selbstbeeinflussung, das heißt an jenen Bedingungen, unter denen ein Kommunikator, während er mit anderen in Kommunikation tritt, von der Richtigkeit der Position überzeugt wird, für die er eintritt. Diese Situation, die später noch eingehender erörtert werden soll, kann ein Problem der Selbststeuerung werden. Außerdem haben Wissenschaftler wie Leon Festinger, Elaine Walster und Nathan McCobie die Wirkung von sogenannter erlauschter Kommunikation untersucht, also von Kommunikation, der offensichtlich die Absicht der Meinungsbeeinflussung fehlte. Schließlich haben William McGuire und seine Mitarbeiter ein ehrgeiziges Forschungsprogramm in Angriff genommen, durch das die andere Seite der Medaille der Meinungsbeeinflussung untersucht wird. Ihre Studien, treffend als Immunisierungsforschung bezeichnet, konzentrieren sich auf jene Variablen, die einen Wechsel von Einstellungen hemmen, im Gegensatz zu anderen Faktoren, die solchen Wechsel erleichtern. Obwohl die genannten Probleme nur eine Auswahl aus dem gegenwärtigen Interessenbereich der Forschung darstellen, kennzeichnen sie doch einen Entwicklungstrend in der Erforschung von Kommunikation und Meinungsbeeinflussung, nämlich die Erfassung von immer mehr Problembereichen. Ein zweites Merkmal der frühen Forschungsarbeiten der Hofland-Gruppe liegt in der Betonung von Untersuchungen mit einer einzigen Variablen. Dementsprechend wurde jeweils nur die Variable Kommunikator oder Nachricht oder Empfänger manipuliert, um so die Wirkungen dieser Manipulation auf die Veränderungen in der Einstellung des Empfängers zu ermitteln. Diese frühen Forschungsarbeiten untersuchten also die relative meinungsändernde Wirksamkeit von Kommunikatoren mit hoher oder geringer Glaubwürdigkeit, von einseitigen und zweiseitigen Mitteilungen, von stark und schwach furchterregenden Appellen, von Situationen, in denen Schlussfolgerungen gezogen oder nicht gezogen werden und anderen ähnlichen Variablen. Diese Methode führte zu Generalisierungen, die sich, obwohl sie zweifellos wertvoll waren, auf den Einfluss einer einzigen Kommunikationsvariablen auf den meinungsbeeinflussenden Prozess beschränkten. Theoretische und methodologische Fortschritte ermöglichen es heutigen Forschern auf dem Gebiet der Meinungsbeeinflussung, die Interaktionseffekte mehrerer Kommunikationsvariablen zu untersuchen. Solche Untersuchungen zeigen erwartungsgemäß, dass die wissenschaftlichen Gesetze, die den Prozess der Meinungsbeeinflussung beschreiben, äußerst komplex sind. Dass die Wirkung einer Kommunikationsvariablen in der Regel durch zahlreiche andere abgeschwächt wird. Man betrachtet zum Beispiel die Frage der relativen meinungsbeeinflussenden Wirkung von stark und schwach furchterregenden Appellen. Irving Janis und Seymour Feschbach kamen in früheren Forschungsarbeiten zu dem Schluss, dass schwach furchterregende Appelle wirkungsvoller sind als starke. Seither haben viele Untersuchungen gezeigt, dass diese augenscheinliche Beziehung zwischen Auslösung von Furcht und dem Grad der Meinungsbeeinflussung durch andere Variablen geändert und modifiziert wird. So haben Arbeiten von Murray Hugill, Frederick Powell, John Basehart und von mir selbst nachgewiesen, dass eine Wechselbeziehung zwischen der Glaubwürdigkeit des Kommunikators und dem Grad der Furchterregung besteht. Hat der Kommunikator von Anfang an eine hohe Glaubwürdigkeit, dann ist ein starker Furchtreiz wirkungsvoller als ein schwacher. Wenn jedoch die Glaubwürdigkeit am Anfang gering ist, ist ein schwacher Reiz vorzuziehen. Ein wohldurchdachtes Forschungsprogramm von Howard Leventhal und seinen Mitarbeitern hat ebenfalls gezeigt, dass Variablen wie Länge der Mitteilung, Besonderheit der empfohlenen Aktionen, emotionales Engagement des Rezipienten und Zeitpunkt der Einstellungsmessung, um nur einige zu nennen, die relative meinungsbeeinflussende Wirksamkeit starker und schwacher Furchtreize beeinflussen. Wir sagen, man hat nur die Oberfläche des Problems der Erregung von Furcht angeritzt. Ein drittes und letztes Merkmal der frühen Hovland-Forschungen ist die Tatsache, dass sie sich auf ein abkommandiertes Publikum stützen. Rekruten, Volksschüler, Gymnasiasten und Studenten wurden von den Verhaltensforschern als angemessenes Versuchsmaterial betrachtet, wobei diese geschäftig ihre wissenschaftlichen Erzeugnisse feilhielten. Diese Gruppen haben sich also nicht von sich aus meinungsbeeinflussenden Nachrichten ausgesetzt. Die Versuchsleiter kamen, teilten die intakte Gruppe entsprechend den Versuchsbedingungen auf, streuten die meinungsbeeinflussenden Mitteilungen und maßen den Einstellungswechsel. Die meisten Ergebnisse wurden also unter erzwungenen Bedingungen ermittelt. Es wäre irreführend zu behaupten, diese Situation hätte sich entscheidend geändert. Abkommandiertes Publikum ist bei diesen Verfahren immer noch die Regel, selten die Ausnahme. Aber gerechterweise muss ich hinzufügen, dass die Forscher, die sich mit Meinungsbeeinflussung beschäftigen, sich mehr der durch diese Prozedur gesetzten Grenzen bewusst werden. Denn in einer Gesellschaft des Ideenmarktes gibt es normalerweise miteinander konkurrierende Standpunkte und demzufolge auch Möglichkeiten, sich ihnen auszusetzen. Deshalb ist ein dritter Entwicklungstrend in den Forschungsarbeiten über die Meinungsbeeinflussung oder Persuasion zu nennen. Ein Trend, der als eine Folge der Ausdehnung der Problematik angesehen werden kann, der aber meines Erachtens ob seiner Bedeutung eine besondere Betonung verdient, nämlich das stärkere Interesse an den Variablen, die die freiwillige Teilnahme an meinungsbeeinflussenden Kommunikationen bestimmen. Denn der Definition nach wird zwischenmenschliche Beeinflussung bedingt von der Aufnahmebereitschaft des Empfängers. Ich werde über dieses Problem gleich noch mehr sagen. Um die gegenwärtigen Forschungsrichtungen des Weiteren zu veranschaulichen, wende ich mich nun der Erörterung von zwei Kernfragen zu, denen die Forscher große Bedeutung beimessen. Beide Fragen habe ich in meinen Ausführungen bereits berührt. Der Kürze halber nenne ich sie das Problem der selektiven Informationsaufnahme und das Problem der reaktiven Selbstbeeinflussung. Beiden Fragen gemeinsam ist eine Gruppe von sozialpsychologischen Theorien, die man kognitive Konsistenztheorien nennt. Zu diesen Theorien gehören die Pionierarbeit von Fritz Haider über kognitives Ausgleichen, Theodore Newcombs interpersonell orientiertes A bis B Re-X-Modell, Charles Osgoods und Percy Tannenbaums Kongruitätsprinzip, Milton Rosenbergs Modell des strukturellen Gleichgewichts, Milton Rokichs Prinzip der Meinungskongruenz. Am fruchtbarsten von allen, sowohl im Hinblick auf Kontroversen als auch auf die Forschungsarbeit, ist Leon Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz. Wenn diese Theoretiker auch in mancher Hinsicht unterschiedlicher Meinung sind, so sind sie doch einer Reihe gemeinsamer Hypothesen verpflichtet. Unter Verwendung einer Analogie zum biologischen Begriff der Homöostase vertreten Theoretiker der kognitiven Konsistenz die Ansicht, dass der Mensch Konsistenz in seinen Erkenntnissen, Kognitionen bevorzugt. Die Einführung einer widersprüchlichen, sich mit den bereits bestehenden Auffassungen nicht vertragenden Kognition führt zu Spannungen und macht ein die Konsistenz wiederherstellendes Verhalten notwendig. Wenn also die Kognitionen beständig, das heißt konsistent sind, herrscht psychologisches Gleichgewicht. Inkonsistenz dagegen bedingt psychologisches Ungleichgewicht und die dementsprechende Motivation, die Konsistenz wiederherzustellen. Ein Individuum, das die Erfahrung kognitiver Inkonsistenz macht, wird nicht nur ein die Konsistenz wiederherstellendes Verhalten an den Tag legen, es wird auch aktive Situationen vermeiden, die möglicherweise zu Widersprüchlichkeiten führen. Diese theoretische Annahme bringt uns direkt zu der Frage der selektiven Aufnahme von Kommunikationsinhalten. Im weitesten Sinne beinhalten kognitive Konsistenztheorien, dass die Verhaltensdynamik der selektiven Aufnahme in einer einzigen allgemeinen Aussage zusammengefasst werden kann. Das Individuum wählt Kommunikationsinhalte aus, die mit seiner eigenen Meinung übereinstimmen, und es vermeidet aktiv solche Inhalte, die nicht zu seiner eigenen Meinung passen. Während die mit der eigenen Meinung kongruenten Inhalte kognitiv beständig sind, wird die Aufnahme von Information, die nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmt, von kognitiver Inkonsistenz begleitet. Diese Betrachtungsweise der selektiven Informationsaufnahme spricht den gesunden Menschenverstand an. Jeder von uns wählt oft gerade solche Inhalte aus, die seine Meinungen und Einstellungen bekräftigen. Ebenso vermeiden wir häufig Informationen, die unseren Ansichten widersprechen. Untersuchungen über die sogenannten Massenkommunikationsmittel von Paul Lazarsfeld und seinen Mitarbeitern, von Wilbur Schramm und Roy Carter sowie von Darwin Cartwright, um nur einige zu nennen, weisen eine gemeinsame Schlussfolgerung auf. Das Publikum der Massenkommunikationsmittel besteht weitgehend aus solchen Menschen, die von Anfang an mit dem zum Ausdruck gebrachten Standpunkt sympathisieren. Eine weitere Bestandsaufnahme zeigt jedoch, dass die Situation der selektiven Informationsaufnahme nicht annähernd so einfach ist. Denn wie Jonathan Friedman und David Sears in ihrer ausgezeichneten kritischen Analyse der Literatur dieses Gebietes erklären, gibt es keine Studie über Massenmedien, die auf eine allgemeine psychologische Tendenz der Bevorzugung bestätigender Informationen hinweist. Zahlreiche andere Faktoren beeinflussen die Haltung und dementsprechend die Zusammensetzung des Publikums von Massenkommunikationsmitteln. Außerdem sind die Ergebnisse kontrollierter Untersuchungen über selektive Informationsaufnahme nicht überzeugend. Friedman und Sears führen 5 Untersuchungen an, die eine Bevorzugung von meinungskongruenter Information nachweisen. 5 Studien, die eine Bevorzugung von meinungsdiskrepanter Information ermittelten und 7 ohne bevorzugende Tendenz. Die verallgemeinernde These der kognitiven Konsistenz hat also in Bezug auf die selektive Aufnahme von meinungsbeeinflussenden Inhalten keine widerspruchsfreie Bestätigung gefunden. Wie kann man diesem Mangel an Bestätigung begegnen? Einmal kann man die Allgemeingültigkeit der Konsistenztheorie ablehnen und nach theoretischen Alternativen rufen. Daniel Berlein unterstrich zum Beispiel die Bedeutung des Motivs der Neugier für das menschliche Verhalten. Auf die selektive Informationsaufnahme angewandt bedeutet dies, dass Menschen sich manchmal Informationen aussetzen, die von ihrer eigenen Meinung abweichen. Und zwar tun sie das wegen des Seltenheitswertes des Kommunikationsinhaltes. Positive Motivation bei der Aufnahme neuer Information kann in manchen Fällen die möglichen aversiven Wirkungen kognitiver Inkonsistenz überwiegen. Kurz, der Mensch dürfte sein kommunikatives Haus nicht immer in psychologischer Ordnung halten. Vielmehr ist ihm wohl gelegentlich ein kognitives Möbelstück am falschen Platz lieber. Eine zweite Möglichkeit der Vermeidung von Widersprüchen wäre die stärkere Betonung der komplexen Beziehungen, die zwischen kognitiven Konsistenztheorien und selektiver Informationsaufnahme bestehen. Von diesem Standpunkt aus ist jede alles umfassende Verallgemeinerung dieser Beziehungen eine grobe Vereinfachung. Diese Betrachtungsweise bestreitet nicht, dass die Konsistenztheorie die selektive Informationsaufnahme erklären kann. Jedoch betont sie, dass die Erklärungsprinzipien dabei eine größere Rolle spielen, als oft angenommen wird. 2 Beispiele mögen diese potenzielle Komplexität markieren. Festinger postuliert, wenn Dissonanz oder Inkonsistenz eine extreme Stufe erreicht hat, ist die einzig wirkungsvolle Methode zur Wiederherstellung der Konsistenz ein Wechsel der Einstellung. An diesem Punkt wird die von der eigenen Meinung abweichende Information nicht länger gemieden. Vielmehr wählt das Individuum gerade solche Informationen aus, die die Inkonsistenz weiter steigern und damit eine Änderung der Haltung oder des Verhaltens erleichtern. Vor kurzem hat Raymond Ryan die potenzielle Bedeutung dieser These für die Erkenntnisse auf dem Gebiet der selektiven Informationsaufnahme betont. Wenn Menschen eine Bevorzugung von meinungsdiskrepanter Information erkennen lassen, dann kann die Inkonsistenz so groß sein, dass ein Einstellungswechsel erzwungen wird. Überdies, führt Ryan aus, fehlt es den meisten früheren Untersuchungen an der methodologischen Differenziertheit, die zur Auseinandersetzung mit dieser Möglichkeit erforderlich ist. Betrachten wir als 2. Beispiel folgende hypothetische Situation. Einem Menschen, der die Abrüstung befürwortet, wird die Lektüre einer Pro- oder einer Anti-Abrüstungsbroschüre zur Wahl gestellt. Die Konsistenztheorie sagt voraus, dass er sich für die Pro-Abrüstungsbroschüre entscheiden wird. Fügen wir dieser Situation nun ein weiteres Element hinzu. Der Person wird aufgetragen, in einer Diskussion gegen die Abrüstung zu argumentieren. Für gute Arbeit winkt eine reichliche Belohnung. Der Schwerpunkt der Inkonsistenz für die angenommene Person verlagert sich jetzt. Die Erkenntnis, dass sie wenige gute Argumente gegen Abrüstung kennt, verträgt sich nicht mit der Erkenntnis, dass sie für eine wirkungsvolle Gegenargumentation belohnt wird. In dieser Situation würde die eigene kognitive Konsistenz gerade durch die Wahl der meinungsdiskrepanten, also abrüstungsfeindlichen Äußerung erreicht werden, obwohl es oberflächlich gesehen so scheint, dass sich eine solche Entscheidung nicht mit den Erwartungen der Konsistenztheorie verträgt. Ungeachtet der Methode, mit der man an die Frage der selektiven Informationsaufnahme herangeht, muss noch beträchtliches theoretisches und empirisches Gelände bewältigt werden, bevor das Phänomen erklärt werden kann. Gerade dieses unbearbeitete Gelände fasziniert gegenwärtig die Wissenschaftler der Kommunikations- und Persuasionsforschung. Das Rätsel ist noch nicht gelöst und eine andauernde lebhafte Auseinandersetzung ist zu erwarten. Die Beziehung zwischen Rechtfertigung und Einstellungsänderung, die von der Dissonanztheorie postuliert wird, berührt die Wurzeln der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Frage der Selbstbeeinflussung. Denn eine konkurrierende theoretische Auffassung, sie geht vom Standpunkt des Lernanreizes aus, sagt die entgegengesetzte Beziehung zwischen den beiden Variablen voraus. Bestimmte Hypothesen jener Theorien, die Lernen in Abhängigkeit von Reinforcements, beispielsweise einer Belohnung, betrachten, besagen, je stärker die Rechtfertigung für ein meinungsdiskrepantes Kommunikationsverhalten ist, das heißt, je größer die potenzielle Belohnung und folglich der Anreiz zu einem kommunikativen Verhalten, das mit der früheren eigenen Meinung kollidiert, umso größer die resultierende Meinungsänderung. Während die Dissonanztheorie behauptet, dass Selbstbeeinflussung am meisten begünstigt werde, wenn man einen Menschen dazu bewegt, für eine minimale Belohnung zu lügen, schlägt die Theorie des Lernens durch Anreiz vor, dass er für seinen Übertritt reichlich belohnt werden solle. Da beide Positionen an den gesunden Menschenverstand appellieren, könnte man argumentieren, dass ihre relativen Verdienste am besten auf empirische Weise festzustellen seien. Unglücklicherweise gibt es in der Literatur zahlreiche Untersuchungen, die angeblich jede der beiden Positionen erhärten. In einer der meistdiskutierten und kritisierten Untersuchungen, die bisher durchgeführt wurden, fanden Festinger und Merrill Carl Smith heraus, dass Versuchspersonen, denen man $1 dafür bezahlte, dass sie andere zu überzeugen suchten, eine bestimmte stumpfsinnige, langweilige Aufgabe sei interessant, ihre eigene Einschätzung dieser stumpfsinnigen Aufgabe höher steigerten als Versuchspersonen, denen man $20 zahlte. Während dieses Ergebnis ein Dissonanzkonzept der Rechtfertigung und der Selbstbeeinflussung unterstützt, vertritt Rosenberg die Ansicht, nicht die Dissonanzminderung sei der entscheidende, hier vermittelnde Prozess, sondern eher die Besorgnis um die rechte Beurteilung, nämlich die Neigung der Versuchspersonen innerhalb der $20-Bedingung bei ihrer ursprünglichen Einschätzung zu bleiben, aus Furcht, der Versuchsleiter habe sie kaufen wollen. Als Antwort auf Rosenbergs Kritik hat Elliot Aronson auf eine Untersuchung des verstorbenen Arthur Cohen hingewiesen, die die Ergebnisse von Festinger und Carl Smith innerhalb der Rechtfertigungsbedingungen von 50 Cent und $1 bestätigten. Diese kleinen Unterschiede des Geldwertes von 50 Cent und $1 machen es schwierig, die Ergebnisse Cohens, den Differenzen in der Besorgnis um eine richtige Beurteilung als relevant zuzuordnen. Wendet man sich der Kehrseite der Selbstbeeinflussung zu, stößt man auf eine Studie von Janis und Barnard Gilmore, die dem Konzept von Lernen durch Anreiz einige Unterstützung liefert. Versuchspersonen schrieben oder waren lediglich damit einverstanden, Aufsätze zugunsten eines Pflichtschuljahres in Physik und Mathematik zu schreiben. Es handelte sich um eine von ihrer eigenen Meinung abweichende Position, die sie vertreten sollten. Die Rechtfertigung wurde dadurch variiert, dass man einer Hälfte der Versuchspersonen sagte, sie schrieben die Artikel für einen altruistischen Förderer öffentlicher Wohlfahrt, und der anderen Hälfte, die Aufsätze seien von einer Agentur angefordert, die Werbematerial für Physik- und Mathematikschriften vorbereite. Entsprechend der Lernanreizhypothese zeigten Versuchspersonen, die Aufsätze für den altruistischen Förderer schrieben, also mit starker Rechtfertigung, eine tiefergehende Einstellungsänderung in Richtung auf den zunächst meinungsdiskrepanten Standpunkt, den sie im Aufsatz vertraten. Unter den Aufsatzschreibern führte eine starke Rechtfertigung also zu stärkerer Selbstbeeinflussung. Unter Versuchspersonen, die dem Schreiben von solchen Aufsätzen lediglich zugestimmt hatten, fand sich jedoch Unterstützung für eine Interpretation gemäß der Dissonanztheorie. Größere Einstellungsänderung kam bei Versuchspersonen vor, denen man gesagt hatte, dass die Artikel für die Werbeagentur bestimmt seien. Das heißt bei Personen, denen nur eine schwache Rationalisierung vermittelt worden war. Dieses Ergebnis unterstreicht nochmals die Komplexität der Beziehungen zwischen Rechtfertigung und Selbstbeeinflussung. Wie Rosenberg aufzeigte, können Vorhersagen der Dissonanztheorie für einige einer Einstellung widersprechende Handlungen gelten, für andere aber nicht. Wir müssen eine weitere Komplikation erwähnen. Vor kurzem hat Daryl Bem noch eine andere Hypothese angeboten, die imstande ist, bestimmte Selbstbeeinflussungsphänomene zu erklären. Bem nimmt an, dass Ergebnisse wie jene des $1-$20-Experiments von Festinger und Carl Smith im Rahmen eines Konzepts des Ich-Erlebens interpretiert werden können. Nach dieser Auffassung verträgt sich der finanzielle Wink von $1 mit der augenblicklichen, in der Kommunikation manifestierten Haltung. Dies ist jedoch bei der Aussicht auf 20 Dollar nicht der Fall. Demzufolge wird ein Kommunikator innerhalb der 1-Dollar-Bedingung meinen, dass er die Wahrheit sagt. Innerhalb der 20-Dollar-Bedingung bemerkt er wahrscheinlich, dass seine meinungsdiskrepante Mitteilung nur ein Mittel zum Zweck größeren Gewinns ist. Die 1-Dollar-Bedingung führte demnach eher zur Selbstbeeinflussung. Wie meine Ausführungen zeigten, besteht das Problem der Selbstbeeinflussung gegenwärtig aus einem Labyrinth von widerstreitenden Forschungsergebnissen und miteinander konkurrierenden Hypothesen. Während diese Problematik noch weit von einer Lösung entfernt ist, mangelt es ihr doch nicht an vielseitiger Aufmerksamkeit. Wie bei vielen gegenwärtigen Problemen der Kommunikations- und Persuasionsforschung hängt ihre Lösung von der Entwicklung komplexerer, anspruchsvollerer, empirischer Generalisationen ab und von der weiteren Differenzierung relevanter sozialpsychologischer Theorien. Die Zeit erlaubt nur noch eine kurze Erwähnung zweier entscheidender methodologischer Probleme der gegenwärtigen Kommunikations- und Persuasionsforschung. Ich möchte Sie das Problem der nicht fassbaren Variablen und das Problem Haltung kontra Verhalten nennen. Die Bedeutung des Problems der nicht fassbaren Variablen spiegelt sich in Robert Rosenthals bedeutenden Untersuchungen zum Bias, zu der Befangenheit des Versuchsleiters, wider. In Martin Orns Forschungsarbeit über die Wahrnehmung und Einschätzung der Anforderungen in der psychologischen Untersuchungssituation durch die Versuchspersonen. Und in Paul Wubbens neuerer Entdeckung, dass trotz der Zusicherung zu schweigen über 80% der Versuchspersonen in einem bestimmten Versuch sich mit anderen Teilnehmern darüber unterhielten. Als Frage formuliert sich das Problem kurz gefasst folgendermaßen. Wie können wir einigermaßen sicher sein, dass beobachtete Differenzen in der Erforschung von Kommunikation und Meinungsbeeinflussung eher eine Funktion der untersuchten Kommunikationsvariablen als der sozial-psychologischen Eigenschaften des Versuchsarrangements sind? Das Problem stellt sich selbstverständlich nicht nur in dieser Forschungsrichtung. Vielmehr handelt es sich hier um einen Teilaspekt der uralten wissenschaftlichen Forderung nach der Trennung der Beobachtereffekte von dem, was zu beobachten ist. Auch ist das Problem keiner leichten Lösung zugänglich. Obwohl experimentelle Irreführung ein traditionelles Mittel war und ist, haben erst kürzlich erschienene Aufsätze von Herbert Kelman und Kenneth Ring ihre Gefahren hervorgehoben. Die Irreführung ist nicht nur eine ethisch fragwürdige Angelegenheit, sie kann auch zu einem Bestandteil der Sozialpsychologie des Versuches selbst werden. Lang erprobte Versuchspersonen können sich in den Versuch begeben, in vollem Bewusstsein der Tatsache, irregeführt zu werden, und dieses Bewusstsein kann wiederum systematisch ihr Verhalten stören. Nicht weitere und raffiniertere Irreführungen bieten hier einen Ausweg, sondern verfeinerte Versuchsmethoden und naturalistischere Beobachtungsbedingungen. Aber auch im günstigsten Falle sind plötzliche sensationelle Lösungen nicht wahrscheinlich. Wir kommen schließlich zum Problem der Haltungen oder Einstellungen kontra Verhalten. Die Wissenschaftler haben ihre Messmethoden der Persuasion fast ausnahmslos operational definiert, und zwar in Begriffen der Veränderungen des Verhaltens beim Ankreuzen von Einstellungsskalen. Es gibt beachtenswerte Beweise dafür, dass meinungsbeeinflussende Kommunikation Individuen dazu bringen kann, ihr Ankreuzungsverhalten zu ändern. Damit wird dies ein operationales Maß für Einstellungsveränderungen. Aber wie Cohen so treffend erklärt, bevor nicht weitere intensive experimentelle Forschungsarbeit nachweist, dass sich die Veränderung einer Einstellung auch im nachfolgenden Verhalten manifestiert, haben wir keine Gewissheit, dass unsere Beeinflussungsverfahren etwas anderes erzielen als kognitive Neuorientierung oder auch nur, dass der Einstellungsbegriff eine entscheidende Bedeutung für die Psychologie habe. Dazu kommt, dass der magere Fundus vorhandener Forschungsarbeit wenig Anlass zu Optimismus bietet. Vor kurzem hat Festinger die Ergebnisse von 3 früheren Untersuchungen analysiert und festgestellt, dass keine eine positive Beziehung zwischen den Messungen mit Einstellungsskalen und anderen einstellungsentsprechenden Verhaltensweisen herstellt. Diese Tatsache weist darauf hin, dass noch wesentliche methodologische und auch begriffliche Vorarbeit notwendig ist, damit andere Methoden des Messens und Beobachtens von Einstellungs- und Verhaltensänderungen entwickelt werden können. Denn wenn wir uns auch oft für den kommunikativen Einfluss interessieren, darauf, was Menschen sagen, dass sie tun werden, so versuchen wir doch auch, sie dazu zu bringen, dass sie tatsächlich etwas tun. Wissenschaftler der Kommunikations- und Persuasionsforschung wissen bedeutend mehr über das Erstere als über das Letztere. Meine Ausführungen bezogen sich auf ein breites Spektrum gegenwärtiger Kernfragen und Forschungsinteressen. Ich bin überzeugt, dass sich die Erforschung der Kommunikation und Meinungsbeeinflussung noch im Embryonalstadium befindet. Aber es mangelt, wie ich versucht habe zu zeigen, weder an intellektuellem Interesse noch an wissenschaftlichen Kräften. Dieses Interesse wird sich im Fortschritt widerspiegeln. Insbesondere als Fortschritt in der Formulierung von Gesetzen, die die Kommunikationsvariablen mit dem Persuasionsprozess verknüpfen. Die Arbeit daran hat kaum begonnen.
Soweit Kommunikation und Meinungsbeeinflussung von Gerald A. Miller von 1967.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Woher wissen Demoskopen, was Menschen denken? Wie hat sich die Meinungsforschung, die heutzutage nicht nur bei Bundestags- oder Landtagswahlen so präzise daherkommt, überhaupt entwickelt? Dazu haben wir die Pionierin aller Demoskopie hierzulande im Hörsaal. Die 1916 geborene und in diesem Jahr verstorbene Elisabeth Nölle-Neumann. 1935 hatte sie in Göttingen ihr Abitur gemacht, studierte danach Philosophie, Geschichte, Zeitungswissenschaft und Amerikanistik in Berlin, Königsberg und den Vereinigten Staaten von Amerika. Als sie Ende der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein Austauschjahr in den USA verbrachte, kam sie mit neuesten Methoden der Meinungsforschung in Berührung. 1940 Promotion in Berlin, journalistische Ausbildung bei der damaligen Deutschen Allgemeinen Zeitung. 1947 gründete sie das erste deutsche Meinungsforschungsinstitut überhaupt, das Institut für Demoskopie Allensbach. Sie entwickelte hier ihre repräsentativen Umfragen für die Bundesrepublik Deutschland. 1964 Professorin an der Universität zu Mainz, an der sie das Institut für Publizistik etablierte. Nölle-Neumann war auch während der NS-Zeit aktiv, weswegen sie in der Öffentlichkeit immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war. Woher also wissen Demoskopen heute mit sehr hoher Treffsicherheit auch, dass 18% der wahlberechtigten Deutschen eine von Thilo Sarrazin geführte Partei wählen würden? Elisabeth Nölle-Neumann mit ihrer grundsätzlichen Rede dazu von 1954.
Die Methoden, mit denen sich die Meinungen und das Verhalten großer Bevölkerungsgruppen feststellen lassen, sind wirklich etwas Neues. Bis vor wenigen Jahrzehnten war es unmöglich, sozialwissenschaftliche Beobachtungen und Theorien zu überprüfen, zu verifizieren. Natürlich gab es viele Thesen über die Menschen und ihre Meinungen und ihr Verhalten. Die Philosophen hatten von Anfang an über gesellschaftliche Phänomene nachgedacht. Die Sozialpsychologie und Soziologie, aber ebenso die Nationalökonomie und die Geschichtswissenschaft hatten ein Reichtum von Ideen über das politische, wirtschaftliche und kulturelle Verhalten menschlicher Gruppen aufgehäuft. Aber es waren Annahmen, Theorien. Sie konnten nicht auf ihre Wirklichkeit hin untersucht werden. Man konnte sie auf ihre Logik hin kontrollieren und vielleicht mit historischen Vorgängen vergleichen. Aber es gab keine Möglichkeit, sie durch die Wirklichkeit eindeutig und objektiv bestätigen zu lassen, wie man es in Naturwissenschaften tut. Aus diesem Grund wurde ja auch eine Trennlinie zwischen Geisteswissenschaften und exakten Wissenschaften aufrechterhalten, und vielfach wollte man überhaupt nur die exakten Wissenschaften als Wissenschaft im eigentlichen Sinn gelten lassen. Übrigens haben sich die Geisteswissenschaftler und speziell die Sozialwissenschaftler auch keine sehr große Mühe gegeben, Methoden auszudenken, um menschliches Verhalten und Meinen besser, exakter untersuchen zu können. Sehr interessiert an solchen Methoden war die Wirtschaft, also Fabrikanten und Kaufleute, außerdem Journalisten und Politiker. Den ersten Schritt in der richtigen Richtung tat ein Journalist, ein Amerikaner, der 1820 eine größere Zahl von Menschen befragte, für wen sie bei einer kurz bevorstehenden Präsidentschaftswahl stimmen wollten. Etwa seit 1870 gibt es in den Vereinigten Staaten Umfragen, um die Wünsche, Meinungen und Gewohnheiten des Käuferpublikums zu erforschen. 1892 setzte der deutsche Soziologe Max Weber eine große und berühmt gewordene Umfrage in Gang. Er verschickte an 15.000 evangelische Pfarrer Fragebogen, um die Lage der Landarbeiter in den evangelischen Gebieten Norddeutschlands zu untersuchen. Hier war also schon im 19. Jahrhundert etwas Entscheidendes begonnen worden. Man fing an mit Umfragen, man fing an, Hunderte und Tausende von Menschen schriftlich oder mündlich nach ihrer Meinung, ihren Lebensverhältnissen und sogar nach ihren Plänen für ihr zukünftiges Verhalten zu befragen. Das ist nun auch von heute her gesehen der Kern der Methode, eine größere Zahl von Menschen zu befragen. Aber um daraus eine wissenschaftliche Methode zu entwickeln, mussten noch viele Schritte getan werden. Zunächst musste zum Gedanken der Umfrage die Idee hinzukommen, nicht einfach eine möglichst große Zahl von Personen zu befragen, sondern einen sogenannten repräsentativen Querschnitt. Dieser Gedanke ist um 1930 aufgekommen. Und von da an kann man beobachten, dass sich das Umfrageverfahren zu einer exakten wissenschaftlichen Arbeitsmethode, einem sozialwissenschaftlichen Messinstrument entwickelt. Die theoretische Basis bildet das von dem Schweizer Bernoulli um 1750 entdeckte Gesetz der großen Zahl und die davon abgeleitete Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das bekannteste Beispiel, um das Gesetz der großen Zahl zu erklären, ist der Sack, der mit schwarzen und weißen Murmeln gefüllt ist. Wenn man wissen will, wie das Verhältnis von schwarzen zu weißen Murmeln im Sack ist, braucht man nicht den ganzen Sack auszuschütten und alle Murmeln zu zählen. Es reicht, wenn man 2-3 Hände voll Murmeln aus dem Sack herausholt, eine sogenannte Stichprobe entnimmt. Mit einer Fehlerspanne, die mathematisch genau bezeichnet werden kann, lässt sich nach dem Auszählen der Probe bereits sagen, wie der Anteil von schwarzen und weißen Murmeln insgesamt im ganzen Sack ist. Die wissenschaftliche Mühe hat sich im Weiteren vor allem darauf gerichtet, gute und zuverlässige Verfahren auszudenken, um aus Bevölkerungsgruppen eine bestimmte Anzahl von Menschen so auszuwählen, dass sie im strengen Sinn repräsentativ für die gesamte Bevölkerungsgruppe sind, über die man etwas erfahren möchte. In der Hauptsache unterscheidet man heute 2 Auswahlprinzipien. Erstens die Quota-Methode und zweitens die Random-Methode. Random, R-A-N-D-O-M, kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich Zufall. Bei der Quota-Methode braucht man im Voraus einige Informationen über die Struktur der Bevölkerungsgruppe, die man untersuchen will. Man muss beispielsweise wissen, wie das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Männern und Frauen, zwischen den Altersgruppen, zwischen der Bevölkerung in Stadt und Land und den Ländern oder Regierungsbezirken ist. Wenn man diese Zahlen besitzt, kann man danach die sogenannten statistischen Quoten berechnen. Das heißt, man kann zum Beispiel errechnen, wie viele Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, zwischen 30 und 49, zwischen 50 und 65 für die Umfrage ausgewählt werden müssen und wie viele Personen über 65 Jahre zu befragen sind. In dieser Weise erhalten die Interviewer, das sind die Leute, die ausgeschickt werden, um andere zu befragen, bei einer Umfrage nach dem Quotensystem bestimmte Vorschriften, nach welchen statistischen Merkmalen sie die Personen für die Befragung auszuwählen haben. Die Gesamtheit der so ausgewählten Personen entspricht dann in ihrer statistischen Zusammensetzung der Bevölkerung, deren Meinung erkundet werden soll. Das lässt sich durch den Vergleich mit Zahlen der amtlichen Statistik kontrollieren. Bei der zweiten Auswahlmethode, der Rendemethode, ist im Sinne der exakten Wissenschaften jede subjektive Willkür vollständig ausgeschaltet. Bei der Quotamethode kann der Interviewer die Personen selbst auswählen, nach bestimmten Merkmalen. Bei der Rendemethode wird nach bestimmten statistischen Methoden aus Einwohnerkarteien zum Beispiel jede hundertste Karte gezogen und die so gezogenen Adressen werden durch Interviewer aufgesucht. Das gleiche Verfahren lässt sich etwa bei Abonnenten- oder Bezieherkarteien verwenden. Es gibt zahlreiche verschiedene Modelle, nach denen man bestimmte Straßen, bestimmte Wohnungen, bestimmte Stockwerke nach strengem statistischem Zufall für die Befragung auswählen kann. Das Grundprinzip all dieser Verfahren besteht darin, dass jede Person in der Bevölkerung, deren Meinung oder Haltung erforscht werden soll, die mathematisch gleiche Chance haben muss, in die Personengruppe, die dann tatsächlich befragt wird, oder wie man auch sagt, in die Stichprobe, eingeschlossen zu sein. Wie groß muss die Zahl der Personen sein, die bei einer solchen Untersuchung befragt werden, wenn man zu zuverlässigen Ergebnissen kommen will? Es wird oft angenommen, das hänge von der Größe der Bevölkerung ab, deren Meinungen erforscht werden soll. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es muss nicht ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerungsgruppe, die man untersuchen will, befragt werden, sondern die Genauigkeit der Umfrageergebnisse hängt von der absoluten Zahl der Interviews ab. Gleichgültig, ob die Meinung der Bevölkerung der Stadt Hannover mit rund 500.000 Einwohnern oder die Meinung der Bevölkerung von West-Berlin mit ungefähr 2,2 Millionen oder die Meinung der gesamten erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik erforscht werden soll. Man muss 100 Random-Interviews durchführen, wenn man mit einer Fehlerspanne von plus minus 5% zufrieden ist. Wenn man eine Genauigkeit von plus minus 1% braucht, muss man in jedem der drei Fälle 1000 Menschen befragen und so fort. Langsamer als der Fortschritt in den statistischen Techniken, über die es heute schon eine kaum mehr übersehbare Fachliteratur gibt, war die Entwicklung der Fragetechnik. Ganz grob sind zu unterscheiden erstens die mündliche Befragung, zweitens das sogenannte Klassenzimmerinterview, bei dem eine größere Zahl von Personen in einem Raum zusammengeholt wird und Fragebogen, die ihnen von Frage zu Frage erläutert werden, ausfüllen. Drittens die schriftliche Umfrage, bei der in der Regel der Fragebogen durch die Post ins Haus gebracht wird. Die schriftliche Befragung spielt nur noch eine sehr geringe Rolle, weil sich dabei meistens nicht erreichen lässt, dass ein wirklich repräsentativer Querschnitt den Fragebogen beantwortet. Wenn nur jeder zweite Empfänger einen durch die Post zugesandten Fragebogen zurückschickt, ist damit die Umfrage im Prinzip bereits wertlos. Man muss sich, wie gesagt, immer wieder vor Augen halten, dass nicht die Zahl der Antworten über die Genauigkeit einer Umfrage entscheidet, sondern die richtige, die repräsentative Zusammensetzung der Personengruppe, die antwortet. Gemeinsam ist in verschiedenen Fragetechniken, dass der Name der befragten Person keine Rolle spielt und nicht auf dem Fragebogen vermerkt wird. Nicht die Meinung oder das Verhalten einer bestimmten einzelnen Person soll erforscht werden, sondern Meinung und Verhalten menschlicher Gruppen. In frühen Stadien der Umfragemethode sind die Befragungen vielfach in der Art von Privatgesprächen geführt worden. Also frei, ohne Fragebogen und ohne besondere Vorschriften, in welchem Wortlaut oder in welcher Reihenfolge die Fragen zu stellen seien. Aber mit der Entwicklung dieser Methode zu einem Instrument objektiver und exakter Erkenntnis wurden die Arbeitsverfahren, genau wie in den angewandten Naturwissenschaften, immer strenger einheitlich gestaltet. Man muss sich, um das zu verstehen, vor Augen halten, dass die Interviews das gesamte Rohmaterial der sozialwissenschaftlichen Untersuchung liefern müssen und dass dieses Rohmaterial möglichst wenig durch subjektive Haltungen und Neigungen der Befrager verfälscht werden darf. Wenn derartige Untersuchungen wirklich zu nachprüfbaren, innerhalb der statistischen Fehlerspannen zuverlässigen Ergebnissen führen sollen, müssen alle menschlichen Fehlerquellen, die ebenso in der Person des Befragten wie in der Person des Interviewers begründet liegen, ausgeschaltet werden. Eben das geschieht durch den einheitlich ausgearbeiteten Fragebogen, dessen Fragen wörtlich im Interview vorzulesen sind, ohne Zusätze und ohne Erläuterungen. Auch die Reihenfolge der Fragen ist genau vorgeschrieben und ist ebenso wie die Art der Fragen sorgfältig überlegt. Nach der Begründung der statistischen Auswahlprinzipien, der Entwicklung einheitlicher Erhebungsmethoden, steht die Entwicklung analytischer Techniken im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses. Nur ein Teil der sozialwissenschaftlichen Probleme, die bearbeitet werden sollen, lässt sich durch direkte Befragung repräsentativer Bevölkerungsgruppen unmittelbar klären. Es handelt sich eben nicht nur darum, Meinungen zu erforschen, sondern auch die Bildung von Meinungen zu erkunden, die Beständigkeit der Meinungen zu prüfen und Prognosen aufzustellen. Es kann sich darum handeln, nicht nur das Verhalten zu untersuchen, sondern auch die Motive dafür zu finden. Bei solchen Aufgaben ist die einzelne Frage, wie sie im Fragebogen erscheint, nur ein Instrument der indirekten analytischen Erkenntnismethoden, der Korrelationsanalyse, der Trendmessung, der Skalenbildung. Es ist bis hierher immer nur von der Frage und der Befragung die Rede gewesen. Es versteht sich, dass neben der Frage auch die Beobachtung ein wichtiges Hilfsmittel ist. Darüber hinaus gibt es eine große Zahl methodischer Variationen, bei denen Befragung und Beobachtung kombiniert angewandt werden, teilweise in experimenteller Form. Wie verhalten sich die Menschen, die in der hier beschriebenen Art Objekte exakter empirischer Forschungsmethoden werden? Von 10 Personen, die nach statistischen Prinzipien gleichsam blind ausgewählt worden sind, um befragt zu werden, sind 9 bereitwillig dazu. Es spielt sicher eine Rolle, dass die Befragungen nun anonym vor sich gehen. In jedem Fall werden im Interview sehr viel mehr Fragen ohne Zögern beantwortet als im privaten Gespräch. Ich sage dies aus der Erfahrung von etwa 200.000 Interviews, die das Allensbacher Institut für Demoskopie seit 1947 durchgeführt hat. Es scheint, als wüssten die Menschen, dass sie mithelfen an einem entscheidenden Abschnitt der Geschichte der Wissenschaften. Die menschliche Intelligenz, die sich so lange auf die exakte Erforschung der Natur gerichtet hat, wendet sich nun dem Menschen selbst zu.
Das war Methoden der Erfassung sozialer Haltungen und Meinungen von Elisabeth Nölle-Neumann. Morgen im Hörsaal Arjun Appadurai, The Future of Hope, Emerging Global Conditions for Urban Aspirations.